Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Nanu, das ist doch gar kein Montag. Alex, was machst du hier? Es ist Freitag.
Was machst denn du hier? Was machen denn wir hier?
Ja? Hä? Wie? Ach, ist jetzt, haben wir es doch geschafft, Sonntag. Hat der Athletikclub enttäuscht. Kommst doch zum Klassiker.
Ja.
Müssen wir doch aufnehmen.
Ja.
Na gut, dann Ola in die Runde zur Tiki-Taka. Ist jetzt keine Sonderfolge. Wird auch, glaube ich, kein Quickie. Es ist eine Finalvorschau, ne? Supercopa de España, habt ihr mitbekommen, zum dritten Jahr in Folge. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, kommt es zum Duell Real Madrid gegen FC Barcelona im Finale. 2023 hat Barca deutlich gewonnen, 2024 hat Real deutlich gewonnen. Wie das jetzt 25 aussehen wird, da werden wir heute ein paar Prognosen abgeben aus Finale Vorausschau, natürlich auf die beiden Halbfinals. Generell gibt es rund um den FC Barcelona ja noch so ein großes anderes Thema. Vielleicht haben wir am Ende sogar noch Platz für ein paar La Liga News von Valencia bis Atleti, ist da einiges dabei. Aber ja, jetzt haben wir doch wieder ein Finalklassiker. Erstmal so die lockere, freust du dich drauf oder ist das jetzt, hätte auch drauf verzichten können.
Ja, einer hätte drauf verzichten können. Ja, eher nein. Ist mir immer dann, wie soll man sagen, du hast so viel zu verlieren, ne? Du kannst natürlich viel gewinnen, aber ein Finalklassiker verlieren ist immer so schmerzhaft. Die Fallhöhe ist so groß. Deswegen bin ich da immer gar nicht scharf drauf. Und deswegen ist die Vorfreude noch nicht so gegeben, aber das können wir ja, oder das können ja eigentlich beide ähnlich sehen. Denn wir erinnern uns, Real Madrid hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert im ersten Klassiko in der Liga. Also von daher, ich weiß nicht, wer mit mehr Selbstbewusstsein in dieses Spiel geht, wahrscheinlich eher ziemlich ausgeglichen, weil beide wissen, ouch, wir können viel gewinnen, aber eben auch viel verlieren, wenn wir gegen den Rivalen verlieren, ne?
Jeder hat so hier und da ein bisschen extra Motivation und ja, da generell kommt natürlich auch dazu so ein bisschen wieder so Klassiko-Überdrüssigkeit. Die letzten Jahre gab es ja auch in der Copa del Rey und wie gesagt, zweimal gab es schon Supercopa-Final-Klassikos. Jetzt halt wieder ist alles okay, gehört dazu, aber bei mir ist dann auch immer dann, also bei einem Finale, bei einem normalen Spiel hat man viel zu tun, bei einem Finale hat man extra viel zu tun und wenn es dann noch ein Klassiko ist, ja super, dann werde ich wahrscheinlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, kann ich direkt durchmachen und du bist dann Montag um 7 in die Krippe, 8 in die Krippe bringen. Aber ja, trotzdem spannendes Spiel, aber auch da, ich glaube, im Madridismo sagen sich ein paar, hätte trotzdem jetzt vielleicht einen anderen Gegner geben können, allein schon wegen dem Drumherum, was bei Barca aktuell ist, wo man da gar nicht so die Lust drauf hat, sich überhaupt mit dem Gegner zu beschäftigen. Aber gehört dazu, auch deswegen müssen wir ja aufnehmen. Auch deswegen gibt es ja Tiki-Taka, den La Liga-Podcast. Und wir können ja mal locker anfangen, so ein bisschen chronologisch, Alex, mit dem ersten Halbfinale am Mittwoch. Wir hatten ja beide eigentlich gedacht, dass der Athletic-Club da ganz gute Chancen hat, weiterzukommen, ne? Zuletzt 15 Spieltage ungeschlagen, eigentlich fast noch länger durch die 99. Minute, Elfmeter in Girona, egal. Ja, aber das war irgendwie ziemlich zahnlos. Also ich würde fast sagen, keiner hatte so richtig viel Lust auf das Spiel, aber Barca am Ende mehr und von dem ja auch verdient weitergekommen. Aber Athletic hat man sich ein bisschen anders erwartet, das Spiel.
Vielleicht. Ja, tatsächlich hatte ich mir da mehr erwartet von den Basken, die ein bisschen zahnlos waren, die Löwen, die Baskischen. Also klar, hier und da ein bisschen Chancen. Also ich glaube, nach dem 1-0 von Barca, da hat sich übrigens Bilbao ganz schlecht verteidigt, ne? Bei Gavis 1-0, da stimmt ja gar nichts hinten. Ja.
Aber auch schnell und direkt gespielt.
Auch, aber trotzdem, ja. Ne? Das war ging ein bisschen zu leicht. Und dann gab es, ja, ich glaube, 20, 15 Minuten, wo Bilbao ganz gut drauf und dran war, ne? Das Szczęsny ein, zwei Dinge pariert, da hat Barca irgendwie sich zu wohl gefühlt mit der Führung und dachte sich, ja, jetzt verwalten wir mal bis zur Halbzeit, ne? Das war eine gute Phase vom Athletic Club. Ja, und dann hinten raus ein bisschen Strohfeuer, aber unterm Strich über die 90 Minuten, ja, fand ich, ging's sehr bequem. Also hatte ich mir schwerer vorgestellt, unabhängig jetzt mal vom Resultat, natürlich ein Top-Resultat für Barca. Ich hatte ja eh unentschieden, also Elfmeterschießen getippt. Aber ja, unterm Strich 90 Minuten gesehen. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird, dass Barca mehr zittern muss, mehr leiden muss. Ich meine, klar, ein Tor hat Bilbao geschossen, das hat dann nicht gezählt, ein bisschen eine Kontroverse vielleicht.
Zwei sogar. Aber,
unterm Strich, war es leichter als erwartet.
Ja, also mich hat schon auch gewundert, dass wir reden mal bei der Athletic Club, hat vermutlich das aktuell beste, stärkste Pressing in La Liga. Barca hat es zu Saisonbeginn, aber davon hat man wenig gesehen. Ist dann vielleicht auch eine Personalsache. Nico Williams ist ja leicht angeschlagen gewesen, wurde dann erst eingewechselt. Da kamen dann auch noch ein paar Chancen, aber es waren ja sogar zwei Abseitstore. Das erste Ding war okay, klar, Abseits und dann das Beim zweiten habe ich es immer noch nicht ganz genau gecheckt. Da hat doch Frankie de Jong den Ball gespielt Richtung Iñaki Williams. Der stand zwar im Abseits, aber ist das dann, muss man das dann abpfeifen oder war das doch irgendwie eine Art Foul gegen Frankie schon vorher?
Nee, der Rückpass wurde abgefälscht von einem Bilbao-Spieler, hat die Richtung geändert und der war klar am Ball. Ah. Und das ist dann offenbar strafbar. Ich habe es mit Freunden geschaut, das Spiel. Wir waren uns alle drei einig, eigentlich sollte sowas von der Logik des Fußballs her kein Abseits sein. Denn Frankie spielt ja den Rückpass, dass der andere halt ein bisschen ihn abfälscht oder berührt. Ja, dafür konnte ja der Bilbao-Spieler nicht mal was. Er wurde ja quasi angeschossen. Also ja, er geht ins Pressing, aber er spielt den Ball ja nicht aktiv, der Bilbao-Spieler, sondern aktiv spielt ihn Frankie nach hinten und der andere fälscht ihn zufällig ein bisschen ab. War ohne super Zeitlupe eh auch nicht erkennbar. Also in Realgeschwindigkeit konntest du es ja super überhaupt nicht erkennen. Von daher auch kein Vorwurf an den Schiri. Aber aus Fußball-Logik-Sicht, boah, finde ich das schon schwierig, das abzupfeifen. Also ja, so sind die Regeln, wenn da der andere Spieler am Ball ist, aber ich finde, das darf man schon als Tor werten eigentlich, ne?
Ja, immerhin, es war ja die, keine Ahnung, 87. Minute, also ich weiß nicht, ob dann noch so viel passiert wäre. Der Sieg geht in Ordnung, summa summarum für den FC Barcelona, da war einfach zu wenig von Athletik selbst. Und bevor wir gleich zum großen Thema kommen, noch ein kleines Thema. Mich hat es gewundert, dass Chesney wieder im Tor steht, da hat er jetzt in der Copa del Rey sein Debüt. Aber was hatte ich gelesen, weil Iñaki Peña hatte eine kleine, das klingt jetzt krass, Disziplinlosigkeit. Ich habe bei Barca Welt auf einen Artikel geklickt und am Ende hat sich einfach da Hansi Flick Respekt verschafft, weil wohl Iñaki Peña zur Aktivierung im Hotel-Aktivation 5 Minuten zu spät kam, aus Versehen, hat sich in der Zeit ein bisschen vermacht und da dann halt Hansi Flick knallhart wieder, nein, du bist raus. Ich glaube, sowas Ähnliches gab es auch bei Koundé schon, also ja, Disziplinlosigkeit in Anführungszeichen, aber ist zumindest auch erwähnenswert. Und Chesney hat ja trotzdem den Null gehalten.
Deutsche Pünktlichkeit ist dem Hansi offenbar sehr, sehr wichtig. Er hat tatsächlich bei Koundé von dem Ligaspiel mal gemacht. Der kam ein bisschen zu spät, zack, aus der Startelf geflogen. Und jetzt knallhart bei Iñaki Peña auch, der ein paar Minuten zu spät kam. Und deswegen als Disziplinarmaßnahme seinen Stammplatz verloren hat. Ja. Jetzt natürlich bleibt abzuwarten, wie es im Finale sein wird. Ne? Ob das jetzt nur die Bestrafung war und er jetzt wieder ins Tor zurückkehrt oder ob Chesney, weil er eine Top-Leistung gezeigt hat, muss man ja auch sagen, hat ja 2, 3 richtig gute Dinge gehalten, hat Ruhe ausgestrahlt, ne? Ob Chesney also quasi belohnt wird oder ob Chesney sogar vielleicht als Pokaltorhüter gilt, offen kommuniziert wurde es nicht, aber hat ja bei Barca oder generell in Spanien eine Tradition, ne? Dass immer in den Pokalwettbewerben der zweite Keeper ran darf, machen ja ganz, ganz viele Vereine Barca, sowieso seit vielen Jahren schon Ter Stegen und Claudio Bravo damals, ne? War Ter Stegen immer der, glaube ich, der Pokaltorhüter. Also vielleicht ist Chesney auch der Pokalkeeper, nur dass es nicht kommuniziert wurde, aber ja, Hansi Flick hat mal wieder auf deutsche Pünktlichkeit Wert gelegt.
Oh, krass. Kann man hier und da auch vielleicht in Spanien würde sagen, oh, das ist kleinlich, aber zumindest ist da, ne, Hansi Flick weiß schon, wie er sich hier und da ein bisschen Ordnung bringt, Respekt verschafft. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht unter Xavi ein bisschen hier und da mal zu locker gewesen, ob es jetzt die einheitliche Kleidung nicht war vor den Spielen, was jetzt Hansi Flick zurückgebracht hat oder eben solche Maßnahmen. Also finde ich erstmal gut, auch wenn, ja, ich glaube, das ist jetzt nichts, keine langfristige Strafe. Also Peña wird dann spätestens in der Liga wahrscheinlich zurückkehren, aber trotzdem mal sehen, Finale Sonntag. Wer da zwischen den Pfosten steht. Aber können wir später nochmal machen, ein bisschen Startelf-Prognose, was wir generell erwarten können. Jetzt nochmal zur großen Causa, weswegen bestimmt auch einige hier einschalten. Also Ola in die Runde an alle neuen Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt wissen wollen, was ist jetzt rund um Dani Olmo, Paul Victor natürlich auch. Jetzt geht's doch wieder. Erstmal, sie könnten jetzt wieder spielen am Sonntag, aber klär du gern nochmal auf. Ich habe selbst viele Fragezeichen, was da jetzt Gericht vorläufig wieder aufgehoben hat. Also mach du mal.
Ja, okay. Also Olmo ist spielberechtigt und Paul Victor auch, nicht nur jetzt in der Supercopa. Die Supercopa richtet ja der Verband aus, RFEF, genauso wie die Copa del Rey, sondern auch in La Liga. Barca ist da vor Gericht gegangen beim CSD, wie heißt der?
Consejo Superior de Deportes.
So, also der oberste Sportgerichtshof in Spanien hat Barcas Einspruch stattgegeben oder Barcas Antrag stattgegeben. Wir müssen mal aufpassen mit den Formulierungen, ich bin nicht so jurafirm. Dass Olmo und Pau Victor quasi eingeschrieben werden dürfen, weil Barca halt ja gesagt hat, diesen Text, den kann man so oder so interpretieren. Diesen Gesetzesrichtlinien-Text, den RFEF und La Liga da angewendet haben und Barca dagegen Einspruch eingelegt und hat eben vom obersten Verband stattgegeben. Beide sind also jetzt eingeschrieben. Auf der La Liga-Website kann man das auch nachsehen. Beide
vorläufig.
Sind, nee, jetzt endgültig.
Ach doch, ich dachte, das ist jetzt wieder vorerst für zumindest einen Monat und dann nochmal.
Nee, es ist jetzt endgültig, weil Barca hat gestern auch eine offizielle Pressemitteilung vermeldet, dass die beiden eingeschrieben wird und auf der sind und auf der La Liga-Website wohlgemerkt, ne, sind sie auch eingeschrieben. Heißt, sie dürfen nicht nur jetzt am Sonntag in der Supercopa ran, sondern tatsächlich auch in der Rückrunde. Also Barca hat diesen, wenn man so möchte, Rechtsstreit mit La Liga und RFEF gewonnen, weil sie vor das oberste Sportgericht in Spanien gegangen sind und das oberste Sportgericht Laporta und Co. Recht gegeben haben.
Ja, ich sage aber auch vorläufig, weil La Liga hat ja auch mitgeteilt, von wegen, sie werden den Inhalt der Entscheidung eingehen, prüfen, um Rechtsmittel einzulegen. Also so richtig durch ist die Kause natürlich noch nicht. Ich dachte nur einfach, dass jetzt das Gericht einfach mal die Entscheidung, die Nichtmehrregistrierung kurzfristig aufgehoben hat, und die ist jetzt schwebend unwirksam im Raum. Solange das nicht geklärt ist, diese Interpretation literal, wie das war, ist es jetzt eine vorübergehende Wiederregistrierung. Aber ist jetzt wahrscheinlich gehofft wie gesprungen.
Ja. Also sie sind zumindest, wie gesagt, bei der Pressemitteilung vor dem, also wirklich Stunden vor dem Halbfinale, hieß es vorläufig, aber jetzt hat Barca gestern, glaube ich, eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie eingeschrieben sind. Und das haben sie am Mittwoch eben nicht gemacht, sondern eben erst gestern. Auf der La Liga-Website sind sie jetzt eben auch drauf und das waren sie am Mittwoch auch noch nicht. Deswegen jetzt ist es, glaube ich, nicht vorläufig, sondern endgültig. Außer natürlich, es wird da wieder Einspruch eingelegt. Da kann man ja nie millionenprozentig sicher sein. Man sieht das ja, aber Stand jetzt sind sie eingeschrieben und ich denke, das gilt jetzt für die Rückrunde. Ist auch nicht das erste Mal übrigens, dass Barca da vor das oberste Sportgerichtshof in Spanien ging und Recht bekommen hat. Bei Gavi, erinnere ich mich, haben sie das auch gemacht. Der war vor, wann war es, 2 Jahren, hatte er noch seinen Jugendvertrag und den durften sie nicht einschreiben und sie wollten ihn dann zum Profivertrag machen, aber das ging nicht, bla bla, auch wieder komplett undurchsichtig. Da ist Barca dann auch vor den Sportgericht gezogen. Und auch da hat das Gericht Barca Recht gegeben, obwohl La Liga eben...
Es ist eher ein Sportrat, ich glaube Gericht ist da das falsche Wort.
Also okay.
Sportrat, der oberste, egal.
Ja, aber auf jeden Fall bei Gavi war es ähnlich, auch dessen quasi neuer Vertrag wurde von der Liga nicht anerkannt und Barca ging vor das Sportgericht oder vor den Sportrat und hat dort Recht bekommen. Und jetzt bei Olmo haben sie es wieder geschafft. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Richter oder die gleiche Richterin war. Ich weiß nicht, ist der die Barca-Fan? Keine Ahnung, mit Laporta gut. I don't know, möchte ich nicht spekulieren. Aber auf jeden Fall hat es wieder geklappt über diesen Weg. Und von daher ja, sind sie jetzt spielberechtigt. Also ein Sieg für Laporta, der übrigens, man hat es glaube ich gesehen, es ging viral, das Ganze zelebriert hat, diese Rechtsprechung, unmittelbar vor dem Spiel, ja, wie so ein Fan gejubelt mit, wie sagt man das, Nils, wie könnte man die Szene beschreiben? Mit der Faust hat er gejubelt, mit der Hand.
Schönen Gruß.
Ja,
einen schönen Gruß an alle.
Ja, wie ein Fan gejubelt im Fanblock, wenn man ein Tor gegen den Erzrivalen schießt und dem schöne Grüße übermitteln möchte. So ungefähr.
Buddha.
Ja, also ist Laporta, ja. Aber auf jeden Fall, ja, großer Sieg natürlich für Barca, natürlich super wichtig für Dani Olmo, für Hansi Flick, für das Ansehen Barcas, das ja eh beschädigt ist. Wir hatten es ja in der letzten Folge. Aber ja, mal wieder sehr, sehr komisch, zwielichtig, mit Geschmäckle kann man alles völlig berechtigterweise anmerken. Jetzt haben sich ja, glaube ich, auch La-Liga-Vereine beschwert, Nils, ne? Dass Barca jetzt quasi über diesen Rechtsweg Recht bekommen hat und sich da so ein Schlupfloch gefunden hat, ne?
Ja, da sind wir jetzt bei Reaktionen. Da gab es einerseits Reaktionen von Las Palmas und auch Atletico, aber ich fange erstmal an, was La Liga und auch dann Javier Tebas selbst nochmal so von sich gegeben haben, rund um die am Mittwochabend, als das so offiziell wurde. Also La Liga hat eben einmal geschrieben, dass sie im Zuge dieses Urteils übt La Liga Kritik aus. Der Beschluss ist gefallen, ohne der Liga oder dem RFEF Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Sie schreiben weiter, La Liga wird den Inhalt der Entscheidung eingehend prüfen, um die entsprechenden Rechtsmittel einzulegen und gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit der Entscheidung in keiner Weise einverstanden ist. Das ist schon meiner Meinung nach eine ziemlich deutliche Wortwahl fast schon und auch ein bisschen pisst natürlich. Javier Tebas sich natürlich auch mal wieder auf Twitter geäußert, nachdem er die letzte gefühlt 1-2 Wochen sehr still war oder sich nicht getraut hat, was auch immer, egal. Teba schreibt, es ist eine ungewöhnliche Geschwindigkeit, die weder La Liga noch dem RFEF eine Anhörung gewährte, also weil es einfach so schnell ging. Dazu das Vergessen früherer Entscheidungen, ein absichtliches Versehen, deutet er halt an, dass natürlich schon öfter mal irgendwo Spieler kurz nach Abgabe der Registrierphase versucht wurden zu registrieren, nicht nur bei Real Madrid mit Navas damals, wo jetzt nach dem Motto, ach, und was ist dann damals, was wurde das jetzt vergessen, wie früher diese Entscheidungen waren, also es ist kein Fall, ist so richtig vergleichbar, aber das ist schon mal dubios. Tebas schreibt weiter, es ist klar, dass der CSD mit dieser Maßnahme dem widerspricht, was in den Grundlagen des Sportgesetzes steht, das die wirtschaftliche Kontrolle der Liga lobt. Diese weltweit bewunderte Kontrolle war der Schlüssel zur Rettung zahlreicher Traditionsvereine vor dem Ruin und zur Erreichung eines integrierten Wettbewerbs auf und neben dem Spielfeld. Ja, da kann man Tebas durchaus zustimmen, der an sich natürlich ein komischer, dubioser, teils wahrscheinlich auch korrupter Typ ist. Ich mag ihn persönlich auch nicht, aber ja, das kann man schon sagen. Er hat schon die Liga und viele Clubs in den letzten 10, 15 Jahren saniert und eben tatsächlich auch einige vor dem Ruin bewahrt. Über dieses Salary Cap lässt sich auch hier und da streiten und trotzdem sind da einfach die Grundregeln erstmal, dass du nicht mehr ausgibst, als du einnimmst und von dem her an sich funktioniert das ja schon, kommen ja gleich dazu, dass Atletico das auch so gesehen irgendwo lobt und sich auch selbst dran hält, aber also Tebas, wie gesagt, finanziell ist das ähnlich wie bei Florentino Perez, das passt eigentlich schon, summa summarum, der Rest ist na, was anderes, aber hier geht es jetzt nur um so dieses Thema Regeln, Finanzen und wenn da eben vielleicht vermeintlich für einen anderen Club da irgendwie andere Regeln gelten, dann ist das halt schwierig. Ich glaube auch damals bei der Lewandowski vorübergehenden Aufhebung der Sperre nach seinem Nasenkratzer gegen Espanyol hat er dann auf einmal gespielt, direkt nach der roten Karte, danach gab es die Sperre dann trotzdem, aber auch da war glaube ich dieser Sportrat, der ja auch zur Regierung gehört, mit dabei, egal. Reaktion gab es dann eben auch noch am Donnerstag, glaube ich, erst von Las Palmas, später auch noch von Atletico Madrid, sehr löblich meiner Meinung nach. Atletico schreibt, wir sind der Meinung, dass diese Entscheidung das derzeitige System gefährdet und die Regeln des Spiels in Frage stellt. Die wirtschaftliche Kontrolle von La Liga war das wichtigste Instrument, das es geschafft hat, unseren Fußball in einen solventen Sektor zu verwandeln, ein Prozess, der international bewundert wird. Das bestätigt so gesehen das, was Tebas gesagt hat und ich vorhin auch. Atleti weiter. Diese Intervention der Regierung schafft einen sehr gefährlichen Präzedenzfall, da sie die Tür öffnet, um die Regeln zu umgehen und die schweren Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ohne klare und gleiche Regeln für alle ist kein fairer Wettbewerb möglich. Das ist ein Mic Drop. Oder?
Ich dachte, da kommt jetzt noch
Alex
was.
Nicht bei
ich wusste nicht, dass du das Mic an mich übergibst, sozusagen.
Ja. Literally. Ich
über. Ja, also im Endeffekt beschweren die sich natürlich, dass Barca da ein Schlupfloch gefunden hat und durch die Hintertür dieses Verfahren quasi umgeht oder die Richtlinie, die La Liga da durchführt und sie sagen ja hier, für uns gilt das alles, wir haben, auf gut Deutsch, wir haben nicht so gute Vernetzungen zu irgendwelchen Richtern und zu irgendwelchen Anwälten und können uns das quasi mehr oder weniger erklagen und per Rechtsstreit da die Hintertür nutzen und da darüber beschweren sie sich quasi. Also andere Vereine akzeptieren, Spieler A kannst nicht registrieren, Punkt, so ist es und Barca sucht halt immer wieder die Hintertür und darüber beschweren sie sich, glaube ich. Ob zu Recht oder zu Unrecht, puh, ich kann es verstehen. Andererseits, ich bin halt auch kein Jurist, ne? Und deswegen ist das für uns halt auch so tricky, das einzuordnen. Ich kann da mehrere Seiten natürlich verstehen. Und Stichwort kein Jurist, uns hat Jack Grealish geschrieben, der Jurist ist oder angehender zumindest, der ist nämlich Jurastudent, Patreon und
der Jack Grealish,
Patreon und Follower von uns und er hat uns da einen schöneren, längeren Text geschrieben zu dieser sehr undurchsichtigen Causa, eben aus Sicht eines Juristen und ich lese das mal vor. Also Jack schreibt, als Jurastudent wollte ich etwas ergänzen bezüglich des Olmo-Themas, weil Alex das in der letzten Folge ja angesprochen hat. Die Interpretation literal, die Alex angesprochen hat, die der Verband angeführt hatte für seine Entscheidung für die Registrierung, also die Nichtregistrierung, ist letztendlich nur eine Art Rechtstexte auszulegen. Stichwort auslegen, ne? Das ist das Wichtige. Das Problem ist oft, dass ein Gesetzestext nur eine Regelung für einen Fall findet. Ich nehme jetzt einfach mal einen Kaufvertrag her. Die Regelungen dafür sind ja uralt, aber wie gehen wir nun mit modernen Kaufvertragen, etwa mit dem Online-Shopping oder ähnlichem um? Hat der Gesetzgeber damals nicht im Kopf gehabt, sodass das in der Zukunft so oder so sein konnte? Und hier kommen eben solche Auslegungsarten zum Zug, wie die Interpretation literal, also zu Deutsch dann eben die wörtliche Auslegung. Und genau das hat sogar die RFEF Interpretation literal in diesem Text sogar gehighlightet, also fett markiert. Um das Ganze und diese Interpretation literal wird eben fruchtbar gemacht für einen ähnlichen Fall, der nicht ganz der Regelung entspricht, aber eben ähnlich gelegen ist. Und das ist eben jetzt die Aufgabe von Gerichten, das dann so einzufügen, dass die Regeln eines Kaufvertrages auch für eine etwa Amazon-Bestellung angewendet werden können. Also sehr, sehr komplex. Aber er schreibt eben, das ist bei Gesetzestexten, die werden eben ausgelegt und man kann sie mal so auslegen und das ist eben genau die Schwierigkeit oder das, was es so komplex macht, dass oberste Gerichtshöfe quasi ständig Rechtsnormen anwendbar machen müssen und eben gucken, wie das geregelt wurde, wie Texte ausgelegt wurden. Ja, klingt alles sehr, sehr komplex, auch für mich, auch für uns. Aber da siehst du eben, dass ein Jurist sagt, das hat schon seine Rechtmäßigkeit und das ist eben normal, dass Interpretationen ausgelegt werden. Und der Verband hat es eben mit seinen Anwälten so ausgelegt und BASA mit seinen Anwälten andersrum. Und jetzt gingen sie vors Gericht oder vors CSD und da hat der Richter gesagt, nee, wir geben BASA Recht. Und das ist eben ein komplexer Vorgang, juristischer Vorgang, aber eben ein legaler.
Da würde ich eben nochmal kurz eingrätschen. Ich glaube eben nicht, dass da ein Richter gesagt hat, ich gebe BASA Recht, sondern es ist noch unklar. Deswegen bleibt es erstmal so, wie es ist, bis es geklärt ist, bis wirklich der Hammer fällt und dann jemand Recht bekommt. So ist das. So habe ich das eben gelesen, mitbekommen, dass es eben noch dieses, es ist nicht genau geklärt, deswegen bleibt es so, wie es ist. Sie bleiben registriert. Es bleibt in diesem schwebend unwirksamen Raum, weil es noch nicht geklärt werden konnte und kann. Vielleicht ist das in einem Monat der Fall, aber vielleicht auch erst in einem halben Jahr. Ich glaube eben noch nicht, dass wirklich jetzt Hammer schon gefallen ist und geklärt. Ist jetzt auch wurscht, weil die Spieler sind wieder registriert. Nur wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach, der Sportrat hat einfach nur gesagt, es kann keiner klären. Es ist immer noch, wir müssen da noch länger verhandeln, wir müssen noch uns das länger anschauen. Vorerst sind die Spieler wieder verfügbar, wieder registriert. So glaube ich.
Ja, also auf jeden Fall lange Rede, langer Sinn. In Zukunft quasi, wenn es einen ähnlichen Fall gibt und sagen wir mal, Betis geht bei, keine Ahnung wem, vor Gericht, Marc Bartra. Dann würde das Gericht zum Beispiel den Fall Olmo als Beispiel nehmen, gucken, oh, im Fall Olmo 2025 wurde es so gelöst und dann wenden sie das eben an, diese Rechtsprechung. Also es ist eben aus juristischer Sicht komplex, aber eben auch normal, dieser Vorgang, dass eben in dem Fall die Interpretation literal, also diese wortwörtliche Auslegung ausgelegt werden kann. Und in dem Fall hat Barca so ausgelegt, La Liga so und Barca hat stattgegeben bekommen. Ja, was bleibt? Naja, dass Olmo hoffentlich am Sonntag spielt, Nils, um jetzt mal sportlich zu werden. Denn nicht ganz unwichtiger Spieler, könnte man behaupten. Wobei ich gelesen habe, ein Fan, dem ich auf Twitter, glaube ich, folge, hat geschrieben, ja, Gavi hat das jetzt nicht schlecht gemacht gegen Bilbao, hat ein Tor geschossen, ne, ist 120% motiviert. Kann man den jetzt rausnehmen und dafür Olmo bringen, der ja eher der kreative, ich will nicht sagen Schönspieler ist, aber ein anderer Spielertypus? Gegen Real Madrid setzt du eigentlich auf Gavi. Also ich würde Olmo nicht einsetzen, eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass obwohl er jetzt spielen kann, ich glaube, ich würde ihn auf der Bank lassen.
Also man kann ja auch irgendwie Gavi nach hinten, Casado raus und Gavi wird ja eh irgendwo der Kettenhund von Vinicius sein, was auch immer. Aber ja, es ist nicht so abwegig, dass jetzt Olmo, weil er auch aus dem Rhythmus ein bisschen raus ist, bla, oder vielleicht noch im Kopf nicht hundertprozentig sich noch Sorgen macht, kann man jetzt reininterpretieren, dass er da vielleicht nicht gleich starten wird. Aber es ist eine wichtige Option, egal ob von Beginn an oder von der Bank auf jeden Fall, bringt ja da nochmal Spritzigkeit mit rein. Ja, also bevor wir gleich auch über Real Madrids Halbfinale und weiter sportlich werden, würde ich nur nochmal sagen, es bleibt halt trotzdem ein schwieriger Fall, wenn jetzt vielleicht auch mehr und mehr Clubs sich äußern und da ihre Einsprüche einwenden. Egal, ob jetzt Real da, Barca da jetzt 5% Recht hat oder ob das 50% Recht sind, weil man es so und so auslegen kann, es ist halt trotzdem schwierig, dass wenn eigentlich die Verbände, Liga und auch der spanische DFB, die RFEF, sagen, so und so ist es und versuchen dann Strafen durchzusetzen oder was auch immer, dann immer noch irgendwo der Rechtsweg an Gericht kommen kann. Und sollten jetzt einfach mal gesagt 18 La Liga-Clubs, also außer Barca und Real Madrid, die ja da sich komplett raushalten und eher hoffen, dass der Super League-Partner da nicht geschädigt wird, egal, sollten jetzt 18 La Liga-Clubs da Protest einlegen und auch Tebas da weiter nicht not amused sein und es dann vielleicht mal eine Strafe geben, Punktabzug, was auch immer, egal, könnte ja Barca immer noch sich durchsetzen und sagen, oh nee, wir gehen jetzt wieder vors Gericht und das ist halt das Schwierige, dass dann irgendwelche sportliche Gremien, Verbände da keine Machthaber mehr haben, sondern dann Barca wieder zu dem Lieblingsanwalt, dem Lieblingsrichter, dem Lieblingssportrat, da bei der Regierung hingeht, was auch immer. Also ist jetzt nur ein bisschen eine düstere Zukunftsprognose, aber ist einfach, wie gesagt, auch ein schwieriger, gefährlicher Präzedenzfall, wo dieses ganze System mit Salary Cap und so weiter und die Regeln sind so und du musst registrieren bis da und du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst, was jetzt ein bisschen auf dem Spiel steht. Das nur nochmal so abschließend.
Und du untergräbst natürlich die Autorität des Verbandes, ne? Des Liga- und Sportverbandes in dem Fall, wenn du dann dich nicht final an die Regeln hältst oder es nicht akzeptierst, sondern eben in den Texten, in den Gesetzestexten und Rechtsnormen da eben noch Lücken findest und Interpretationsspielraum. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille, stimmt. Aber wie gesagt, wer jetzt Recht hat für uns, also ich kann das nicht als Nichtjurist nicht bewerten. War Barca im Recht? Waren sie im Recht, so vorzugehen, weil sie da von La Liga-Verband nicht fair behandelt wurden? Oder war La Liga klar im Recht? Das steht mir fern, das zu beurteilen. Aber am Ende bleibt eine unschöne Schlammschlacht definitiv, die auch für die Zukunft Folgen haben kann. Ne? Denn La Liga weiß ja jetzt, also nicht erst seit jetzt, schon seit Gavi, dass Barca und La Liga jetzt auf Kriegsfuß sind, ist offenbar klar. Ne? Und das sich man damit auch keinen Gefallen tut als Verein, wenn der La Liga-Verband gegen einen ist, ist auch offensichtlich. Also von daher, ja, bleibt das eine unschöne Geschichte, die vielleicht in der Zukunft auch noch ein paar Folgen haben wird, muss man abwarten. Aber auf jeden Fall ja eine mal wieder typisch Spanien-Story, Nils. Ne? Nichts ist normal und stringent und einfach verständlich, ja. Sondern alles immer teilweise zwielichtig. Ne?
Irres und Korruptes und hin und her und Chaos und nicht so richtig transparent. Aber ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet und kommt vielleicht am Ende der Folge auch nochmal so ein bisschen das Thema Chaos. Wir gehen jetzt mal zum Halbfinale, dem anderen Halbfinale am Donnerstag. Da hat Real Madrid meiner Meinung nach sehr souverän gegen Mallorca gewonnen. Warum souverän? Denn das erste Tor ist ja erst in der 63. Minute mit ein bisschen hin und her im Strafraum und abgewehrt gefallen. Nee, souverän, weil Real eigentlich fast nichts hat zugelassen von Mallorca. Da wusste man genau, wie die spielen. Erstmal hinten stehen und dann irgendwie langen Ball nach vorne, hohe Bälle. Aber da haben die Innenverteidigung Tchouaméni, Rüdiger hat sehr gut geklappt, bis Tchouaméni mit Kopf angeschlagen raus musste. Aber auch Asensio hat super performt später. Das war von der Einstellung bei Real her meiner Meinung nach sehr auf Niveau, also kämpferisch, mental. So ein paar Nicklichkeiten waren dabei. So kannst du eben Mallorca schlagen. Das war beim ersten Spieltag auf Mallorca, war das noch anders. Die Mannschaft noch nicht so richtig drin, noch nicht zusammengespielt nach Testspielen. Und so einfach auch spielerisch gut eingestellt gewesen. Da gab es viele Doppelpässe, speziell Mbappé hat mir da gut gefallen, immer wieder rausgefallen, angeboten, dann wieder durchgestartet, viele, viele Sprints von ihm, viele angeboten, viele gute Körpersprache auch von ihm. Also da merkt man dann, wenn von diesen vier Superstars vorne, wenn vielleicht zwei keinen so guten Abend haben, ne, Rodrigo hat an seinem Geburtstag erst spät das Zielwasser getrunken, vorher ein bisschen was vergeben. Vinicius hat sich mal wieder nur auf seinen Gegenspieler konzentriert. Das ist schade, aber habe ich in der dritten Halbzeit drüber geredet mit Maffeo. Aber wenn dann eben die anderen beiden leisten und performen. Bellingham wieder super Einstellung, ein paar Fehlerchen, aber eben natürlich wieder den wichtigen Dosenöffner gemacht. Der hat jetzt, glaube ich, 10 Torbeteiligungen aus den letzten 9 Spielen. Der ist einfach super, super, super wichtig. Und Mbappé, wie gesagt, eben auch trotz, auch wenn er vielleicht keine klare direkte Torbeteiligung hatte, war er trotzdem an den ersten beiden Treffern mit involviert. Immer wieder spritzig, anspielbar, nochmal gute Körpersprache. Das ist auf jeden Fall, so will ich einen Mbappé schon eher sehen. Da muss er jetzt auch nicht immer treffen. Wäre schön, wenn, hat er auch seine ein, zwei Chancen, aber das war ein ziemlich rundes Spiel. Ja, von dem her bin ich da zufrieden, wie das natürlich gelaufen ist und ist natürlich auch hochverdient. Also wir reden über 11:0 Abschlüsse allein aufs Tor. Da kam einfach von Mallorca nichts, außer der eine Kopfball von Larin, der drüber ging. Von dem her ist das, haben wir zwei verdiente Finalisten da schon mal.
Ja, sportlich definitiv. Also wenn wir jetzt wirklich mal sportlich werden und da zurückblicken auf die Spiele, die verdienten Finalisten sind ins Endspiel eingezogen, die besseren Mannschaften. Aber die Geschichte ist ja auch wieder Supercopa Final Four. Das kann man auch anders betrachten und sagen, es gibt wieder kein Finale zwischen dem Pokalsieger und dem Meister. Ich glaube, das gab es erst einmal seit dem Final Four Format in Saudi-Arabien. Und eigentlich ist der Supercup eben jenes Duell zwischen dem Pokalsieger und dem Meister und das gab es einmal in was 6 Jahren. Also von daher, ja, ist das jetzt auch so eine Sache. Und natürlich hat der Verband und hat auch Saudi-Arabien sein Traumfinale bekommen, für das sie sehr, sehr viel Geld zahlen. Und natürlich hoffen sie, dass es so kommt. Und es kam so. Also ja, dass dieses Finale eben überhaupt so stattfinden kann, ist halt auch immer so eine Geschichte, ne?
Ja, das noch dazu. Und ich habe auch nach dem Spiel gelesen, dass da viele Fans sich daneben benommen haben und irgendwie Frauen aufgelauert haben, dass die Spieler Frauen kaum rausgekommen sind. Also ja, wenn man jetzt sagt, okay, Saudi-Arabien ist halt noch in der Entwicklung, Fußballkultur, die haben ja noch Zeit bis WM, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber auch da gab es schon viele negative Berichte von irgendwie Fans, die trotzdem aus Spanien nach Saudi-Arabien gereist sind und da eben trotzdem irgendwie in einer anderen Welt sind. Und aber ja, dass jetzt irgendwie dann auch die Underdog-Teams vor ein paar Jahren, irgendwie Osasuna war dabei, Valencia war schon dabei. Es ist schon nett, dass die mal die Gelegenheit Gelegenheit haben, irgendwo in Titelnähe zu kommen, aber trotzdem kamen da ja kaum Fans mit um das Stadion. Und gestern war zu 95% weiß und als ihr gespielt habt, war da auch sehr viel rot-blau, von dem her ist das schade, dass das, die Spiele könnten in viel besseren Ambiente in Spanien sein, ne? Da freut mich, würde mich dann auch der Modus viel mehr freuen, wenn dann eben, ne, Mallorca-Fans, Hälfte des Stadions, Athletik-Fans, Hälfte des Stadions, oder sei es Osasuna, Betis, wie auch immer, das ist halt dann was Geiles für die Fans vor Ort, aber nicht mit der Reise nach Saudi-Arabien. Aber
ja, ich war überrascht, ja, dass ein paar Basken da waren. Weiß natürlich nicht, ja, ob das jetzt Fans und Freunde von den Spielern, Familienangehörige sind, aber du hast ein paar Basken-Fans auf der Tribüne gesehen mit hier Trikot und man hat auch gesehen, das sind wirklich Spanier. Konnte man den ansehen. Also, aber ja, ich bin da natürlich voll bei dir. Also Final Four ist eh schon so eine Sache, ganz irgendwo verstehen. Andererseits ist es nicht der Supercup, wie er eigentlich, ne, konzipiert wurde. Aber das nur als Randstatistik, ne, dass es wieder kein Duell zwischen dem Pokalsieger und dem Meister gibt, hat eben ein Geschmäckle, aber gefällt halt eben den Veranstaltern sehr, sehr gut.
Ja, vielleicht dann auch kein Zufall, dass jetzt zum dritten Jahr in Folge Finalklasse gibt. Vielleicht ist auch da ein bisschen intern die Ansage, so, wäre schon schön, wenn es zu dem Finale kommt und bei strittigen Entscheidungen vielleicht eher pro Barca, pro Real. Aber das ist jetzt natürlich rein spekulativ. Sind ja trotzdem zwei große Vereine, die sich das auch hier und da erarbeitet, verdient haben durch die Halbfinals und auch natürlich gewisse Erfahrungen haben. Hat man auch bei Real gemerkt, wie gesagt, das war Mentalität, hat gestimmt, auch das Spielerische wird besser von Mal zu Mal und jetzt so Richtung Finalprognose, wenn wir da jetzt so hinkommen und vielleicht auch die Frage ist, was kann man vielleicht auch aus Lehren nehmen von dem 0-4 im Oktober im Liga-Klassiko? Glaube ich erstmal, dass da Real Madrid generell viele Lehren draus gezogen hat, was man die letzten Wochen gemerkt hat. Es gibt immer mal noch Ausreißer, wie das Unentschieden bei Rayo, die Niederlage in Bilbao. Kann auch passieren, du kannst am Fußball nicht jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube speziell so diese beiden Niederlagen gegen Barca, gegen Milan, da wurde viel Lehrgeld gezahlt und dann gab es auch so eine Art kleine interne Krisensitzung, wo vieles angesprochen wurde. Und ja, seitdem sieht es besser aus. Ich glaube, von den 12 Spielen haben sie auch 6-0 gespielt. Also die Defensive ist ein bisschen stabiler. Es bleiben natürlich Schwachstellen. Lucas Vázquez gegen Rafinha mag ich nicht hinschauen. Könnte wild werden, aber dann hast du trotzdem noch einen Valverde, der Löcher stopfen kann. Es ist generell auch einfach ein bisschen Tchouaméni, Rüdiger, die funktionieren besser mittlerweile als Paar. Das hat man jetzt nicht nur gegen Mallorca gesehen. Und einzig das Thema hohe Bälle, ne? Lucas Vázquez da auch, aber Lewandowski wird so oder so zu seinen Chancen kommen. Also ich bin da optimistischer, was das angeht im Vergleich zum Liga-Klassiker im Oktober, aber auch der Liga-Klassiker im Oktober, das 0-4, hätte jetzt auch ein bisschen anders ausgehen können. Zumindest bis zum Stand von irgendwie 1-0, 2-0 für Barca war ja Real noch, hatte selbst auch schon seine 3, 4, 5 Top-Chancen. Und dann ist es halt, ja, dann haben die aufgemacht, Real hat aufgemacht und Barca war dann noch eiskalter und hat dann nochmal doppelt zugeschlagen. Von dem her ist alles okay, Sieg haben sie so mitgenommen. Aber wie gesagt, hätte auch anders ausgehen können. Von dem her ist das jetzt nicht die ganz große, das wird genauso wieder laufen in diesem Finalklassiko jetzt.
Ja, vielleicht nicht ganz so wild, weil es ein Finale ist und ein Pokal und du dann, ich will jetzt nicht sagen, auf Fehlervermeidung spielst, aber das schon im Hinterkopf hast, dass jeder Fehler der eine sein kann, wodurch du das Pokalfinale verlierst. Und ich glaube dann ein bisschen, also nicht Handbremse, gibt es ja im Klassiko eh nicht Handbremse, ne? Eine von 40 Spielen endeten, glaube ich, 0-0, aber vielleicht nicht ganz so hinten offen wie in der Liga. Andererseits dachte man das ja vielleicht auch bei den letzten beiden Copa-Finals und die waren ja auch ein bisschen wild, ne? Mit, wie ging es ja aus, 4-1 Real und 3-1 Barca, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, und ihr hättet auch locker 4-0 genau gewinnen können, das war dann nur noch Benzema in der 90.
Also genau, von daher waren die auch schon recht wild mit Torchancen, also von daher, Klassiko ist immer unpredictable, das kann man definitiv sagen. Und wie gesagt, das Liga Duell war ja auch, kann ja auch 3-3, 2-3, sonst wie ausgehen. Von daher erwartet uns da sicherlich wieder ein hitziges Spiel, ein heißblütiges, spannendes Spiel. Prognose finde ich da super schwer. Du hast es angesprochen, Rafinha gegen Lucas Vázquez könnte ein Ouch werden aus Real Madrid-Sicht. Andererseits, glaube ich, hat Mbappé vielleicht die Abseitsregel gelernt mittlerweile. Nee, stellt sich halt einfach ein bisschen besser an, weil er vielleicht jetzt eher weiß, oh, vielleicht, ne, ein bisschen einen anderen Einlaufwinkel haben, eher von außen kommen. Also ich bin mir sicher, diese Abseitsfalle, die ja damals, wie war das, 12-mal funktioniert hat,
Und Mbappé war es 8 oder 9.
So, ja. Das, wir hatten ja eh schon drüber gesprochen, dass Barca da auch von den Espanyols dieser Welt so ein bisschen entschlüsselt wurde, die das einfach jetzt besser machen. Und Real wird da sicherlich auch ein bisschen seine Lehren ziehen. Vinicius, ne, startet einfach von außen tief vors Tor. Also ich habe da auch ein bisschen Angst und Respekt davor, dass das wirklich ja, sehr gefährlich auch für Barca sein kann. Denn wie gesagt, auch der Athletic Club aus Bilbao hatte 2-3 wirklich sehr, sehr gute Chancen, wo man über außen quasi in den Raum lief. Und ja, wenn da Vinicius und Mbappé diese Räume bekommen, kann es auch schmerzhaft werden für Barca. Von daher bin ich wirklich gespannt auf dieses Spiel. Also ich erwarte wieder Tore auf beiden Seiten. Schönes 2-2 vielleicht und dann Verlängerung. Ah nee, gibt's ja nicht mehr Verlängerung, Nils. Gibt's ne? Nicht, ja. Dann gleich Elfmeterschießen.
Wäre direkt dann Elfmeterschießen. Aber auch in der dritten Halbzeit, ob bitte kein Elfmeterschießen, nachdem Real 3 der letzten 4 versemmelt hat. Aber das war halt, ja, in so einem Finale, in so einem, bist du da, glaube ich, anders im Modus und anders konzentriert. Aber das ist jetzt noch auch noch spekulativ. Also ist wirklich wie immer untippbar alles möglich. Allein wenn man so auf die Bilanz der letzten Klassikos schaut. Ne? Wir hatten jetzt die 2 deutlichen Sachen in den bisherigen Supercoppa-Finals. Es gab ja auch das, wie gesagt, das 0-4 natürlich im Oktober. Aber auch in der Copa del Rey gab es ja vor 1-2 Jahren von Real Madrid diesen 4-0-Sieg im Camp Nou. Das ist, kann schon auch schnell mal deutlich werden. Je nachdem, wer da gerade das Momentum hat, wer es ein bisschen mehr will. Das war in der Supercoppa 2023 der Fall, damals Barca, Nueva Era und so weiter, wollte es einfach mehr. Real dann ein Jahr später, da war Vini top drauf und hat irgendwie den Hattrick rausgehauen. Also ich werde auch noch nicht ganz schlau, was es werden kann. Mir macht trotzdem viel mehr Hoffnung jetzt bei Real mittlerweile, weil wie gesagt, defensiv ist ein bisschen besser. Das System ist jetzt gefunden mit diesem eher 4-2-3-1, einfach weil primär auch Bellingham da zentral ist und arbeiten kann und pressen kann und mehr in der Box ist, als wenn er im linken Mittelfeld versauert. Das war ja ein bisschen zu Saisonbeginn, wo man irgendwie geschaut hat, wo kann man Mbappé irgendwie aufstellen. Da muss halt Bellingham weichen. Nee, mittlerweile läuft das besser. Und wie gesagt, in den letzten 9 Spielen 10 Scorer. Der ist einfach super drauf und auch eben so ein bringt so ein bisschen was Ekliges mit, die Mentalität, dieses absolute Siegergehen. Hat man jetzt auch gegen Valencia, gegen Rayo, Mallorca natürlich gesehen, das Halbfinale. Da ist, glaube ich, die Mannschaft mental, spielerisch mittlerweile besser drauf. Und Mbappé funktioniert besser, noch nicht perfekt, noch lange nicht, aber das wird besser. So bleiben halt nur die Schwachstellen ein bisschen in der Defensive. Ne? Lucas Vázquez wird wohl trotzdem spielen, was schade ist, weil Asensio kann nichts besser machen in seinen 6, 7, 8 Profi-Einsätzen. Aber da, glaube ich, wird Lucas Vázquez spielen. Dann ist eher noch die Frage links. Gegen Lamine Yamal, ich glaube, gegen den muss man auch noch mehr aufpassen aktuell als gegen Rafinha, der jetzt nicht unbedingt in einem Formtief ist, aber jetzt ist er wieder irdisch, Rafinha, und Lamine Yamal ist halt immer noch krass drauf. Und da könnte dann vielleicht Camavinga links aushelfen, statt der steife Mondi, da bin ich gespannt, sodass dann Ceballos auch im Mittelfeld funktioniert, ja auch als Doppel-6 mit Valverde. Also da sind noch ein paar, ein, zwei kleine Fragezeichen, wahrscheinlich werden es trotzdem Mondi und Lucas Vázquez außen sein. Also Startelf-Prognose muss ich jetzt nicht viel mehr durchgeben, ansonsten sind das vorne die 3.
Und hinten Tchouaméni, IV?
Ja. Ja, der hatte jetzt eben Kopfzusammenstoß, aber er wollte ja selbst weitermachen, aber dann ist das eine Vorsichtsmaßnahme, ihn rauszunehmen. Der wird sicher oder sehr sicher, sehr wahrscheinlich starten mit Rüdiger, genauso auch Valverde und Bellingham, die waren so ein bisschen Thema Überlastung, auch wegen der Hitze in Saudi-Arabien waren die da auch ein bisschen angeschlagen am Ende, aber auch die, das sind ja selbst zwei, die da auch mit ein bisschen Schmerzen draufbeißen und weiterspielen. Also Tchouaméni, Valverde, Bellingham, glaube ich, werden alle 3 starten. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht so große Zweifel. Eher noch ist die Frage, Luka Modric, kann der sein Virus abschütteln? Der konnte ja nur vom Hotel aus zuschauen, aber glaube ich auch, dass der noch nicht dann zur Verfügung stehen wird. Ja, soweit zum Personal.
Also dann sehe ich da leichte Schwächen auf der rechten Seite. Also wenn man davon ausgeht, Tchouaméni rechter IV und Vázquez RV, das Barca da vielleicht ein bisschen, weil ja beide nicht die gelernte Position spielen und defensiv natürlich logischerweise Schwächen haben. Ich glaube, Tchouaméni war da nicht im Klassiko ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber sah nicht ganz so gut aus. Ich glaube, das war der Klassiko just.
Da schon hin.
Ja, aber wie gesagt, das nur so meine Einschätzung.
Nee, da war noch Militao und Rüdiger.
Okay, also in irgendeinem Spiel hat Tchouaméni halt mal nicht gut ausgesehen. Ja. Und ja, das hatte ich so ein bisschen nur im Hinterkopf. Also da sehe ich so ein bisschen Chancen, aber wenn ich vorne sehe, Vini, Rodrigo, Mbappé, Bellingham in seiner Monsterform, da sehe ich halt auch fix 2 Gegentore für Barca mit ihrer hohen Abwehrlinie. Bin ich auch ganz ehrlich. Von daher wird das vielleicht dann doch eher Richtung Schlagabtausch. Ne?
Schönes 8-7.
Ja gut, nach Elfmeterschießen möglicherweise. Aber ja, ich glaube 2-2 ist kein schlechter Tipp, ganz ehrlich. Oder dann vielleicht schießt die eine Mannschaft das eine mehr und gewinnt dann 3-2. Aber so in die Richtung könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und wie gesagt, für mich ganz, ganz spannend die Personalie Olmo, weil ansonsten stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von alleine auf. Also die Abwehrkette ist ja eh gesetzt. Pedri ist gesetzt, Lever, Rafinha, Lamin klar gesetzt. Und dann ist wirklich nur das letzte Fragezeichenchen. Olmo auf der 10 und Gavi neben Pedri auf der 6 oder Casado, der sich natürlich unter Flick festgespielt hat, der ja kaum noch wegzudenken ist. Und dann vielleicht Gavi auf der 10 oder Gavi auf der 6 und Pedri auf der 10, wie auch immer. Oder eben doch Olmo. Das ist so das einzige Fragezeichen. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde mit Gavi gehen. Ich würde Gavi bevorzugen. Also definitiv in der Startaufstellung und lieber auf der 6. Ich sehe ihn lieber auf der 6.
Allein schon also gegen so 6.
Ganz genau, aber so 6, 8, ne, ist ja eh eine Hybridrolle. Ja. Gegen den Ball 6 mit Ball 8 ist ja eh klar. Da sehe ich ihn lieber, weil er eben alles mitbringt, ne? weil er Box-to-Box sein kann, weil er so bissig, so zweikampfstark ist und vor allem, weil er gegen Real Madrid 170% motiviert ist, gerade gegen Vini. Also der wird sich in jeden Zweikampf
hauen. Motivierter als Pablo Maffeo.
Anders motiviert, aber ähnlich motiviert wahrscheinlich, ja. Nicht groß anders, ehrlicherweise. Und von daher wäre für mich Gavi gesetzt. Ja. Okay. Also ich finde, den brauchst du, aber ansonsten stellt sich die Mannschaft von selbst auf.
Was sagst du im Tor?
Boah, ja, das ist die große Frage, ne? Weil ich jetzt nicht weiß, wie Hansi Flick da denkt. Er kommuniziert es ja nicht öffentlich. Und deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt sagt, Szczęsny hat das so gut gemacht, warum soll ich jetzt wechseln? Oder ob er sagt, nee, das war nur eine einmalige Bestrafung für Peña. Die hat er abgesessen, jetzt kommt er wieder ins Tor. Ganz, ganz schwierig. Bin ich mir unsicher. Also ich tippe tatsächlich Elfmeterschießen und ich bin ehrlich, im Elfmeterschießen hätte ich lieber den routinierten Szczęsny drin. Da würde ich meine Chancen als Mannschaft höher sehen, das zu gewinnen, als mit Iñaki. Auch wenn Iñaki natürlich im Klassiker super war. Ne? 2-3 Monsterchancen von Mbappé gehalten da im 1-gegen-1. Also da hat er sein bestes Karrierespiel wahrscheinlich gemacht. Und das wäre natürlich hart, weil er hat ja keinen Fehler gemacht oder irgendwie gepatzt, dass man sagt, ey, der muss aus dem Tor raus. Mhm. Aber irgendwie... Ich würde lieber Szczęsny im Tor sehen, sage ich ganz ehrlich. Vor allem, wenn es in der Elfmeterschießen geht, weil er, glaube ich, da eine bessere Präsenz und Routine hat als der ja ein bisschen nach wie vor schmächtig wirkende Iñaki. Ne? Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, aber es wäre natürlich hart, wenn jetzt Iñaki seinen Stammplatz plötzlich verliert, nur weil er 3 Minuten zu spät kam. Ne?
Dann demoralisierst du den ja auch irgendwo. Also vielleicht Wahrscheinlichkeit 55 zu 45, dass Szczęsny startet, aber wer weiß, wir werden sehen. Sonntag 22 Uhr. Tipps noch? Ich glaube auch an Tore, also nicht nur irgendwie Handbremse und vorsichtig und lange 0-0 oder 1-1. Ich glaube schon, dass natürlich Tore fallen wie immer in den Klassikos und glaube, dass Real das vielleicht in den 90 Minuten lösen kann und am Ende 3-2, vielleicht sogar 4-3 gewinnt. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht unbedingt die bessere Bank haben, aber trotzdem irgendwie mehr Mentalität dabei und Bellingham aktuell in Topform. Deswegen tippe ich 3-2. Aber genau mit dem Wissen, meistens kommt es doch anders im Klassiko, als man sich das vorher denkt und das Team, das vielleicht aktuell schwächer in Form ist, das wäre ja so gesehen aktuell ein bisschen Barca, ist dann am Ende doch irgendwie Willis mehr, was auch immer. Aber mein Tipp mal an 3-2 und du sagst Elfmeterschießen, oder?
Ja, ich bleib bei 2-2 und dann, wenn Peña im Tor ist, glaube ich, hält Courtois 1 oder 2 mehr, weil ich glaube, das ist bessere Torhüter. Ne? Der deckt einfach das ganze Tor ab. ich weiß natürlich, dass Real 3 der letzten 4 verschossen hat. Ne? Ja. Mbappé hat einen verschossen, Bellingham einen verschossen, Vinicius hat den reingelackt da bei dieser Mini-Club-WM-Dingsbums da. Also den hätte er auch gut und gerne verschießen dürfen können. Aber wenn Peña im Tor ist, würde ich sagen, gewinnt leider Real das Elfmeterschießen, wenn es dazu kommt. Aber ich habe ja auch schon Elfmeterschießen getippt, beim Halbfinale lag ja auch falsch, von daher schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Klassikos sind nicht leicht zu prognostizieren. Wir wissen das ja eh.
Das sowieso immer, ja. Also das ist Sonntag, 20 Uhr, läuft wieder bei Sport Digital. Das ist ja bei DAZN mit drin, aber wenn ihr keine DAZN habt, könnt ihr euch, glaube ich, bei Sport Digital selbst so einen 3-Euro-Tagespass kaufen. Das ist schon okay. Wir nehmen dann natürlich wieder am Montagmittag normal auf, nach dem Finale. Wir sind jetzt noch nicht am Ende, keine Sorge. Jetzt kommen noch ein paar La Liga-News, bisschen Platz haben wir noch hier in der Folge. Weiß gar nicht, womit wir anfangen. Vielleicht, wenn ich vorhin schon gesagt hatte, Thema Chaos und hin und her und La Liga unprofessionell könnte wieder aufkommen. Da war es jetzt auch am Donnerstag wieder soweit, denn durch jetzt Copa del Rey, Auslosung, welche Teams noch dabei sind und auch die Terminierung dann, hat jetzt La Liga sich gedacht, ja cool, dann können wir doch noch mal ein bisschen was an einem Spieltag ändern. Und so ist es jetzt für der nächste Spieltag ist jetzt am Wochenende der 19. Spieltag, aber für den übernächsten Spieltag, der 20. Spieltag, quasi in jetzt 9 Tagen, gab es jetzt nochmal eine Änderung, dass 5 von 10 Spielen umgeändert wurden. Und das ist einfach krass. Dass, also für, da sieht man mal wieder, der Fokus liegt nur bei den TV-Zuschauern, um jedes Spiel möglichst einzeln zu vermarkten. Scheißegal, welcher Fan schon wo, welche Reise, welchen Flug gebucht hat, um irgendwie am Samstagabend dort zu sein. Jo, jetzt ist halt das Spiel am Freitagabend oder am Sonntag, wann auch immer. Das ist halt, wie, passiert 5, 6, 7, 8 Mal pro Saison in der Liga, also an den Spieltagen. Das ist das, das, wo ich, was mich auch mega nervt. Und jetzt hat sich endlich mal auch mal, das ist ja auch das Peinliche, also wir reden, wie peinlich und unprofessionell und chaotisch die Liga ist, aber von den Vereinen, die haben das immer geschluckt, da hat sich keiner mal geäußert, gewehrt, weil es geht ja hier um die Fans vor Ort und die sind nun mal meiner Meinung nach wichtiger als die TV-Zuschauer, auch wenn da vielleicht das Geld steckt. Aber jetzt eben hat sich Real Sociedad am Donnerstag dazu geäußert und eben seinen Bedauern geäußert, von dem er da mal ein kleines Zeichen, ob es vielleicht doch mal da ein bisschen besser wird und eben nicht so viele Änderungen es gibt. Schon klar, man konnte das noch nicht genau planen durch die Pokalspiele, aber trotzdem, der Spieltag wurde festgelegt. Jetzt sind, es war klar, dass es danach, dass es vorher Pokalspiele geben würde und jetzt 5 von 10 Spielen einfach ändern und komplett verschieben, ist einfach absoluter Wahnsinn. Aber immerhin, Real Sociedad äußert sich, also Ehre diese Folge an Las Palmas und Atletico für die Kritik durch die Olmo-Causa und Real Sociedad auch durch Kritik durch die Terminierungsänderungssache.
Ja, und Sid Lowe hat sich auch darüber beschwert, ne? Der,
ja, der ja immer, wie ich auch.
Der ist da auch immer das so ein bisschen das Sprachrohr, aber sonst hört man einfach immer nichts, ne? Also die Medien sind da immer ruhig, wenn La Liga hier kurzfristig for no reason irgendwelche Spiele verschiebt. Teilweise um 2 Stunden, wo du wirklich denkst, ja, ob die jetzt um, ja, auch, ne, ja, um 16 oder um 18 Uhr spielen, das ist ja so wurscht. Nee, die wollen ja lieber 18 Uhr, warum auch immer. Ja. Und du hast halt Hotels, Züge, Flüge gebucht als Fan, aber natürlich auch als Verantwortlicher oder als Journalist. Völlig scheißegal, ja, ne? Interessiert La Liga ja nicht. Also wirklich eine absolute Frechheit. Ich finde es top, dass Real Sociedad endlich das auch öffentlich gemacht hat, aber es geht so nicht weiter. Ich glaube, bei Real Sociedad in San Sebastian ist irgendein Feiertag, lokaler Feiertag, ja, regionaler Feiertag für die Stadt selber und das hatten sie wohl auch kommuniziert, dass die Mannschaft da teilnehmen möchte oder irgendwie auch für die Fans, ne, dass die das zelebrieren können. Das können sie jetzt nicht wegen der neuen Anschlusszeit, keine Ahnung, also kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber allein das haben sie auch kommuniziert. Und ja, endlich beschwert sich jemand mal öffentlich, wobei gut, öffentlich beschweren ist eher typisch Spanier, ne? Selbst bei Wahrentscheidungen und roten Karten und so, aber in dem Fall ist es endlich mal gerechtfertigt, ja, dass es da ein bisschen einen Aufschrei gibt, weil so geht es nicht weiter.
Genau, weil trotzdem müssen ja die Clubs auch irgendwo ihre Vereine vor Ort, die Reisen buchen und so weiter, schützen und nicht nur ans TV-Geld, an die TV-Zuschauer denken, denn denen ist egal, ob jetzt das Spiel Sonntag um 21 Uhr ist oder doch Samstag um 16 Uhr, also in Anführungszeichen egal. Naja, habt ihr das hier gehört? Hat man auch auf Twitter geteilt und dann gab es noch eine News, wo ich jetzt noch nicht ganz klar bin, was wir davon halten sollen. News von Atletico, die haben einen neuen Sponsor, aber da ist jetzt die Frage, was für ein Sponsor ist das? Was umfasst das alles? Also es geht, glaube ich, nicht um einen neuen Hauptsponsor oder mal wieder Stadionname. Der wird ja auch irgendwie alle 14 Monate geändert. Ist jetzt, glaube ich, von Wanda zu Civitas, jetzt Riad eher. Egal. Atletico arbeitet jetzt zusammen mit Red Bull und da geht es um die, es ist jetzt der Energy-Drink-Sponsor. Das klingt eigentlich harmlos und ist okay, dann gibt es halt jetzt auch Red Bull im Stadion und vielleicht überweist Red Bull nochmal hier ein Millionchen, um irgendwo noch ein paar Werbebanner aufhängen zu können. Aber da ist jetzt halt die Frage, wie viel ist das? Wir wissen ja, Red Bull hat auch ein Riesennetzwerk und eigene Vereine, ist da jetzt auch irgendwann in Italien, Turin irgendwo eingestiegen bei einem Club. Also glaubst du, das ist jetzt, Alex, mehr, um das Netzwerk zu erweitern, dieses Farming, dieses Multiclub-Ownership oder ist es doch nur ein einfaches, jo, ihr könnt jetzt unsere Drinks verkaufen und wir zahlen euch 1 Million dafür oder hast du da schon mehr erfahren?
Nee, aber wir werden mehr erfahren am Dienstag, 14. Januar, denn da wird, glaube ich, Jürgen Klopp, der neue starke Mann bei Red Bull, der ja, glaube ich, jetzt im Januar angefangen hat, offiziell, ne, seinen Posten angetreten, Global Head of was weiß ich, ist er ja. Also am Dienstag, 14. Januar, wird er diese Kooperation, diese Partnerschaft offiziell vorstellen und dann auch erklären, den Einstieg bei Atletico Madrid, lese ich hier gerade. Also da müssen wir einfach abwarten, was das umfasst, schwer zu sagen, aber natürlich, Stichwort Geschmäckle, ja, das kann man ja bei Red Bull erst recht anwenden, diesen Spruch, weil der gut passt, ne? Diesen Begriff. Das Geschmäckle ist nicht das Beste vom Getränk, vielleicht selbst, aber tatsächlich auch, wenn, ja, just dieser Sponsor da bei einem spanischen Club einsteigt. Ja, bin ich jetzt nicht der größte Fan von, ne? Kann man sich leicht herleiten, warum das so ist. Und natürlich muss man abwarten, welche Größenordnung das umfasst, ob sie nur irgendwo am Ärmel, ne, oder im Stadion irgendeinen Banner aufhängen oder ab und zu in irgendein virales Video die Dose in die Kamera halten oder ob es eben andere Dinge umfasst, wie sportliche Kooperation oder ähnliches. Bleibt abzuwarten, aber ja, bin ich nicht der größte Fan von, als ich das gelesen hatte, ne?
Ja, Athleti ist ja generell auch bekannt für ein paar dubiose Sponsoren, dieses Whalefin, was war das, Krypto-NFT, und dann hatten sie hier schon Aserbaidschan, also auch da so ein bisschen Sportswashing-Thema, verschiedene Sportwettenanbieter schon, was gehört da?
Eine Airline, die es nicht gab, genau, hatten sie, also es gibt keine Flugzeuge von Riyadh Air, aber Sponsor ist es. Also.
Aber die zahlen mal 100 Millionen im Jahr, so, danke, das nehmen wir doch Geld. Wofür, warum die das zahlen? Naja, ach,
Sportswashing. Ich glaube, da könnte Laporta neidisch werden, wenn er das hört, ne?
Jo, stark. Okay, also da Atletico habt ihr gehört, musstet ihr hören, und dann gibt's noch eigentlich ganz gute Nachrichten aus Valencia. Wir hatten es vorhin schon vor ein, zwei Folgen erwähnt, dass jetzt am No Mestalla wieder gearbeitet werden soll, und jetzt wird tatsächlich wieder gearbeitet. Ich habe ein Video gesehen von Chiringuito, da kann man dann doch mal Chiringuito teilen. Dass die Umbaumaßnahmen am No Mestalla wieder aufgenommen wurden. Ich war ja selbst vor ein, zwei Jahren da, und das ist schon, du hast da schon ein großes Betonkonstrukt-Skelett, wo an sich, ich will nicht sagen, da fehlt nicht mehr viel, aber das Grundgerüst meiner Meinung nach steht schon, sagt sich so einfach, im Camp Nou steht das Grundgerüst ja auch, und da ist noch sehr viel zu tun, aber da, 15 Jahre nach dem Baustopp geht es da jetzt weiter. Ich bin gespannt, wie da auch die Bausubstanz ist, ne? Das hat jetzt trotzdem 15 Jahre auf dem Beton geregnet und ab und zu vielleicht doch ein bisschen, also ist jetzt Valencia, so viel Regen gibt es jetzt auch nicht, aber es, wie da die Substanz ist und ob's, und die große Frage einfach, ob es Valencia jetzt noch auf die Liste der WM-Stadien für 2030 schafft, denn eigentlich die Liste der WM 2030 Stadien in Spanien und Portugal und so weiter steht eigentlich mehr oder weniger fest vom spanischen Verband aus. Da gehört Valencia als drittgrößte Stadt Spaniens nicht dazu. Und vielleicht hat es einfach jetzt diesen finalen Druck gebraucht, von wegen, ja, ihr seid jetzt wirklich raus, um dann doch noch, damit sich Club, wahrscheinlich ohne Peter Lim, und die Stadt, die Regierung in Valencia zusammenraufen und reißen und sagen, komm, wir müssen das jetzt anpacken, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, und das auch nicht irgendwie erst Ende 2029, sondern jetzt innerhalb der nächsten, weiß ich, 12, 24 Monate, um da ein Stadion, ein gutes, großes Stadion hinzustellen, um dann doch noch vielleicht auf diese Liste zu kommen. Also das ist klar, Valencia muss ein WM-Standort sein, allein schon für von der Infrastruktur her, der Geschichte in Valencia. Man hätte ja auch das Levante-Stadion vorerst mal nehmen können, aber da bin ich eben sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht, aber immerhin, es wird gearbeitet, und dann kam auch jetzt heute noch, Alex hat da, der FC Valencia, ein neues Video geteilt, wie dann das No Mestalla aussehen soll, und ich finde schon, dass es ganz nett sieht, und jetzt wird es auch noch ein bisschen gehässig. Ich finde, das wird das mit Abstand schönste Stadion der Segunda Division. Den habe ich mir überlegt.
Der ist heftig. Ja, also ich habe das Video heute auch gesehen von Valencia. Und muss sagen, ich habe ja nach wie vor eine Träne im Auge, wenn ich dran denke, dass sie umziehen werden, weil mir das Mestalla so gut gefällt. Aber ich verstehe es natürlich, wie bei Barca im Camp Nou, ne? Es ist nicht mehr zeitgemäß, du kannst es nicht mehr vermarkten, keine VIP-Area, bröckelig, dies, das. Also es wird natürlich Zeit. Und was ich aber trotzdem interessant finde, dass es Teile des Mestalla beim Nou Mestalla quasi designtechnisch mit reinnehmen. Also die Fledermaus haben sie auch wieder in die Sitze gemacht, ne? Die schwarze Riesenfledermaus, das Batman-Zeichen auf orangem Grund. Im Video war das auch zu sehen, also das übernehmen sie, das finde ich geil, weil das ist so mega ikonisch, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, sogar gesagt, dass man es von der Stadt aus sieht, klar, dann ist ein Dach drüber, aber nichtsdestotrotz, das ist das ikonische Stadionzeichen Valencias, also wenn sie da die Sitze auch so machen, finde ich geil, und diese Balkone wollen sie auch übernehmen, dass du quasi auf so Balkonen stehst und nach außen schauen kannst, das berühmte Amestaya jetzt, das wollen sie designtechnisch auch übernehmen. Von daher ja so ein bisschen die Anlehnung ans Mestalla, das wäre dann schon cool. Und wenn es dann vielleicht noch optimalerweise schwarz gestrichen wird, so schwarz-orange, weiß ich jetzt nicht, ob das geht. Aber ja, das schon mal dazu. Also es sah ganz nice aus und es wird natürlich, es ist überfällig, dass sie es machen. Aber ob es dann reicht für die WM, weiß ich nicht. Denn ich glaube, die Stadien wurden ja schon bekannt gegeben. Ja, oder zumindest habe ich so virale Videos von so größeren Medien gesehen. Ob jetzt der Verband selber oder die FIFA die Stadien bekannt gegeben hat, weiß ich jetzt, bin ich mir nicht 100%ig sicher. Kann man es dann noch ändern? Also Las Palmas ist ja zum Beispiel dabei, was ich komisch fand, weil die haben ja eine riesige Tatanbahn, das wird dann auch umgebaut, aber das ist ja auch uralt, und kriegen sie die Tatanbahn dann weg, weiß ich nicht. Und Espanyols Stadion ist dabei als zweites Stadion in Barcelona. Dann könnte man auch sagen, ja, braucht denn die Stadt Barcelona überhaupt zwei Stadien? Und eins davon ist ja eh nur, ich glaube, 40.000 gehen nur rein oder so, ne? Mhm. Ein bisschen klein. Also ich weiß nicht, ob das Nomes da ja eins dieser beiden Stadien dann noch verdrängen kann, ob das geht, ob das machbar ist, ob man das machen sollte. I don't know. Wenn es denn fertig werden würde, das weiß man ja auch nicht, ne?
Ja, das, aber ich glaube, das hat die Stadt jetzt, die Regierung Valencia, so hinbekommen, dass da auch Peter Lim, ach komm, mach, wenn du uns Geld dazugeben willst, dann mach, macht er natürlich nicht, und dann, dass sie es so irgendwie hinbekommen, ob es dann, ja, wie du sagst, noch auf die Liste kommen, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt alle, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr müsst wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal nach Valencia fahren, ins Mestalla gehen, weil das ist somit das Geilste. Nicht nur, weil es 101 Jahre das älteste Stadion der Liga ist, das, für das Alter hat sich es noch ganz gut gehalten, auch wenn hier und da der Lack bröckelt, ich habe in der letzten Folge berichtet, aber das, ja, das ist genauso in der Innenstadt, da schon mal geil wie das neue Mestalla, und da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Und allein schon, ich glaube, das alte Mestalla passen ja nicht mal 50.000 rein, also auch da ist bestimmt noch ein bisschen, kann man noch ein bisschen mehr Kapazität rausholen dann im neuen Stadion, was da eh so ein bisschen rundlicher wird. Und ja, ich würde mich darauf freuen, das dann zu sehen, auch wenn natürlich dann immer so ein bisschen weinendes Auge ist, weil Mestalla hat schon einen besonderen Platz in meinem Herzen, oder einfach als Groundhopper einfach mal neutral gesehen, krasses Stadion. Soweit dazu. Ja, wir haben jetzt La Liga am Wochenende, ein paar Spielchen noch, deswegen vergesst eure Tipps nicht, ne? Wir haben sie schon abgegeben, das ist der 19. Spieltag, dann kommt es unter anderem zum Duell, geht ja los, Rayo gegen Celta, okay, sei mal dahingestellt, aber wir haben immerhin auch Sevilla gegen Valencia, da jetzt unter Valencias neuem Trainer, ich kenne den Namen immer noch nicht, das ist sein drittes Spiel, im Pokal hat er gewonnen, gegen Real hat er verloren, wenn auch spät, mal gucken, was das da gibt, Sevilla gegen Valencia, fällt dir noch irgendwas auf ein rund ums Wochenende?
Ja, nee, der Hinweis, dass der Liga weitergeht, war wichtig, weil ich hatte das auch nicht so ganz auf dem Schirm vor lauter Supercoppa, aber ja, nur die beiden Großkopferten spielen in Saudi-Arabien, die normalen spielen halt in der normalen Liga weiter, sollte man nicht vergessen, die geht jetzt eben weiter. Von daher, ja, bin ich da schon sehr gespannt, wie die ein oder andere Mannschaft aus der kleinen Winterpause kommt, eben Valencia, ne, die ganz, ganz tief im Abstiegskampf stecken, die natürlich ein schweres, wichtiges Spiel in Sevilla haben. Auch ein Hauptaugenmerk habe ich so ein bisschen auf Real Sociedad gegen Villarreal. Das ist eben just das Montagsspiel, über das sich Real Sociedad beschwert hat. Aber eben sportlich gesehen auch spannend. Ne? Es ist nämlich Fünfter gegen Siebter. Da geht es um Europa, um möglicherweise Champions League-Chancen oder Europa League. Also sportlich gesehen schon ein knackiges Spielchen. Wird nicht leicht für beide. Also da, auch wenn es, ja, wie gesagt, der ungeliebte Montag ist, aber sportlich gesehen schon ein attraktives Spiel, das man auf dem Zettel haben könnte. Genau, und von das, daher.
Und das ist dann auch eben offiziell der Hinrundenabschluss, der 19. Spieltag. Also da kann sich jetzt Atletico endgültig die Hinrundenmeisterschaft holen, auch wenn es das offiziell in Spanien nicht gibt. Weihnachtsmeister sind sie ja so gesehen schon, aber aktuell 2 Punkte hinter Real. Aber wenn sie gegen Osasuna zu Hause gewinnen, wovon man bestimmt ausgehen kann, dann sind sie da auf Platz 1 wieder. Da müssen wir ja auch fast schauen, Alex. Montag unsere neue Folge, die wird dann bestimmt extra Länge haben. Einerseits Supercoppa, Final, Klassiko, Rückschau, Reaktion, aber vielleicht auch ein bisschen Rückblick, Hinrunde, La Liga. Vielleicht kriegen wir das da dann auch noch mit rein und irgendwie Gewinner, Verlierer und wer ganz gut war und wer nicht so. Müssen wir nochmal schauen. Ja.
Also ich kann einen Verlierer schon vorwegnehmen. Bevor wir hier einen Rap machen. Frenkie de Jong ist ein Verlierer. Denn Stammplatz verloren. Barca will ihn, jüngste Berichten zufolge, gerne verkaufen, gerne loswerden. Weil
schon
er,
wieder.
Schon wieder oder immer noch. Ja, also auf jeden Fall, den kannst du sofort als Verlierer nennen. Und Stichwort loswerden oder zum Stichwort Abgangsgedanken, eher von Spielerseite aus, hat Ronald Araujo. Da ist Juventus dran und will ihn im Winter verkaufen. Und das wäre eine Bombe, finde ich. Also wir beide halten ja wirklich ultra viel von Araujo. Der war jetzt ein halbes Jahr verletzt. Aber ist wohl ja nicht mehr ganz so happy, weil er sagt ja irgendwie, seinen Stammplatz hat er ein bisschen verloren. Ne? Inigo und Kubasi machen das herausragend in der Hinrunde, machten das herausragend, sind offenbar jetzt gesetzt. Dann will er seinen neuen Vertrag nicht zu den aktuellen ihm offerierten Konditionen offenbar verlängern, will ein bisschen mehr Kohle, keine Ahnung. Und ja, jetzt baggert Juventus dran und man weiß ja, Barca hat ökonomische Probleme. Und wenn sie dann Batzen Geld kriegen können, sind sie offenbar nicht ganz abgeneigt, denn sie holen ja voraussichtlich Jonathan Tah im Sommer ablösefrei. Also sprich, einen neuen Innenverteidiger. Also das ist auch eine spannende Causa. Ich wollte es jetzt nur mal kurz erwähnen, damit ich es nicht vergesse. Aber ja, Frenkie de Jong und Araujo, vor allem die Araujo-Thematik, wenn sie den abgeben sollten, für mich wäre das ein riesiger Fehler. Denn du weißt, wie viel ich von ihm halte. Aber ist definitiv eine Wintertransferbombe, die jetzt schon mal so ein bisschen, ja, nicht geplatzt ist, aber die in den Medien kursiert.
Platzen könnte. Das werdet mal sehen, werdet ihr auch hören bei Tiki Taka. Also danke fürs Einschalten, danke an alle unsere Supporter. Euch noch ein schönes Wochenende auf einen schönen Supercoppa Finalklassiko. Dann bis Montag.
Bis dann. Ciao, ciao.